Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast.
Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und wir haben heute ein ganz tolles Thema, nämlich Compliance in Sportorganisationen. Und ich möchte das Thema auch nicht alleine besprechen. Ich habe mir eine ganz tolle Gästin eingeladen, Katharina Dierlam von der Kanzlei Dierlam. Herzlich willkommen, liebe Katharina.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, toll, dass du dir die Zeit nimmst, zu diesem wirklich spannenden und auch aktuellen Thema zu reden. Vielleicht kannst du dich, bevor wir in Medias Res gehen, mal kurz vorstellen. Wer bist du, was tust du so und vor allem, wie kommst du auch zu diesem Thema?
Gerne. Ja, mein Name ist Katharina Dierlam, wie du schon gesagt hast. Ich bin Rechtsanwältin und Partnerin der Kanzlei Dierlam Rechtsanwälte. Wir sind im Bereich Wirtschaftsstrafrecht Compliance unterwegs und ich bearbeite dort auch viel Mandate aus dem Compliance-Bereich und insbesondere auch der Sport-Compliance. Mich begleitet der Sport eigentlich schon mein Leben lang. Ich habe früher selber Leistungssport gemacht und habe dann auch ein LMM im Sportrecht gemacht und bin privat, also ehrenamtlich und in meiner Freizeit Vizepräsidentin des Deutschen Volleyballverbandes und habe so, denke ich, so von allen Seiten ganz guten Blick auf das Ganze und da kommt aber die Sportaffinität auch her.
Ja, du kennst also nicht nur die juristische Seite, sondern auch die praktischen Gegebenheiten von Sport und Sportorganisationen.
Genau, richtig. Das hilft auch in Mandaten dieser Art, weil man genau einfach nochmal andere Einblicke hat und das sicherlich in der Beratung auch gut mit berücksichtigen kann.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, vor allem aktuell ist ja auch Sport in aller Munde, ne? Also es gab ja viele Themen in den letzten Jahren. Wir sind gerade im WM-Fieber, mehr oder weniger. Und da passt ja auch das Thema Compliance in Sportorganisationen super dazu. Bevor wir jetzt noch fragen, was im Einzelnen das bedeutet, vielleicht kannst du einfach mal kurz unseren Hörerinnen und Hörern erläutern, was ist überhaupt Compliance in Sportorganisationen? Also was meint man überhaupt vielleicht mit einer Sportorganisation? Ist das ähnlich wie ein Wirtschaftsunternehmen oder gibt es da andere Regeln? Oder wie kann man das ein bisschen umreißen vielleicht?
Genau, also wenn man das definieren will, kann man das als Einhaltung von Recht, Verbandsregeln, Ethik und Schutzstandards in Sportorganisationen umschreiben, was jetzt vielleicht auf den ersten Blick auch nicht viel von dem abweicht, wie man es im Unternehmen bezeichnen würde. Was sicherlich ein Punkt ist, dass die Gegebenheiten andere sind. Also wir haben bei Sportorganisationen, zu denen ich jetzt einmal Verbände und Vereine zähle, die im Wesentlichen aber als sozusagen Vereine organisiert sind, den Unterschied, dass die mehrstufig organisiert sind. Das heißt, wir haben erstmal die internationalen Verbände, dann haben wir den DOSB, dann haben wir die Spitzenverbände, die Landesverbände und dann Vereine oder auch teilweise noch Kommunalverbände. Und das ist eine große Hürde für Compliance, weil die Implementierung es besonders schwierig macht. Ja, also es reicht halt nicht, dass ich das in meiner Organisation mache, sondern am Ende muss natürlich das Ziel sein, das auch weiter nach unten zu geben. Und das ist eine besondere Herausforderung. Weil, und das ist der nächste Punkt, die anderen Verbände, das sind Mitglieder, das sind keine Mitarbeiter. Und so ist es im Verein auch bei vielen. Wir haben natürlich auch Mitarbeiter, wir haben aber auch Mitglieder. Das heißt, da ist es nicht so einfach, denen irgendwelche Regeln überzustülpen oder Weisungen zu erteilen, sondern am Ende ist es da noch viel mehr als in einem anderen Unternehmen, dass ich das Bewusstsein schärfen muss und letztlich insbesondere die Landesverbände, wenn ich jetzt vom Spitzenverband ausdenke, dahin bekomme es, dass sie das selber in ihrer Organisation implementieren. Also das sind schon mal ganz wesentliche Punkte. Ein großer Unterschied ist auch das Ehrenamt, was zum einen ein Punkt ist, weil es ist viel schwieriger zu sagen, du musst es so machen oder du musst es so machen oder du machst es falsch, als wenn ich einen Mitarbeiter habe, dem ich einfach Anweisungen erteilen kann. Dazu kommen diese persönlichen Beziehungen, die ich in Sportverbänden habe. Oft kennt man sich vielleicht sogar seit der Jugend sehr, sehr lange. Alle sind per Du, das hat man vielleicht im Unternehmen auch mehr. Aber ich sag mal, diese Grenze zwischen privat und beruflich, die ist halt fließend, was zum einen damit zusammenhängt, dass das manche hauptberuflich machen, die anderen ehrenamtlich, aber von der Historie her ganz, ganz viele einfach schon seit der Jugend in dieser Sportart mit dabei ist und da diese Professionalität hereinzubekommen, viel, viel schwieriger ist.
Das kann ich mir vorstellen und es gibt ja auch diese eigene Verbandsgesetzgebung, nennen wir es jetzt mal vereinfacht, das dürfte ja auch komplex sein, die irgendwie einzubinden, Regelwerke internationaler Natur oder solche Sachen.
Genau, also letztlich ist es ja so, dass Vereine erstmal ihre Satzungen haben. Ich sag mal, wenn man in Compliance-Schemen denkt, ist es zwischenzeitlich schon so, dass die auch einen Code of Conduct haben oder Good Governance-Regularien nennt man das dort häufig und dann mit Ordnungen arbeiten. Mhm. Letztlich ist es aber immer so, alles, was ich in der Satzung verändere, muss ich erstmal durch die Mitgliederversammlung bekommen. Das heißt, auch da ist die Hürde wieder relativ hoch, bis ich das mal im eigenen Verband implementiert habe und dann wiederum auch vielleicht eine Etage drunter.
Wenn du jetzt mal dir die vergangenen Jahre anguckst in Deutschland oder auch international, welche sportlichen oder sonstigen Ereignisse im Sport haben denn besonders gezeigt, was das Compliance relevant ist für Sportorganisationen? Also das hat dich auch vielleicht beschäftigt, gedanklich oder praktisch?
Also für mich gibt's nicht das eine Ereignis. Was mir auffällt, ist, dass es mehr Präsenz hat in den Medien, in verschiedensten Bereichen. Also Doping natürlich, aber auch das Thema sexueller Missbrauch, aber auch andere Themen. Wir hatten zum Beispiel bei Borussia Dortmund, war dem damaligen Geschäftsführer vorgeworfen worden, dass er private Flüge über den Verein abrechnet. Und da will ich jetzt gar nicht drauf hinaus, ob das jetzt so gewesen ist oder nicht, sondern mehr auf die Aufklärung. Nämlich irgendwann wurde halt gesagt, das wurde intern geprüft und das Ergebnis war, es ist alles irgendwie zulässig gewesen. Aber mit wenig Transparenz. Also man wusste gar nicht, wie jetzt interne Untersuchungen vollzogen worden ist. Wer hat das konkret untersucht? War das unabhängig? War das nicht unabhängig? Und das sind so Punkte, wo ich aus Compliance-Sicht natürlich dann schon gewisse Fragen habe. Aber generell muss man einfach sagen, dass das enorm an Medienpräsenz zugenommen hat und natürlich auch mehr und mehr gefordert wird, ja.
Genau, und es ist ja auch, es gibt ja eine höhere Sensibilität für Compliance-Themen, auch für strafrechtliche Themen. Und man hat ja den Eindruck in der Presseöffentlichkeit, dass Sportorganisationen auch von allen Arten, sag mal, der Wirtschaftskriminalität im weitesten Sinne betroffen sein können. Also gibt es ja Steuerhinterziehungsthemen, im weitesten Sinne Korruptionsthemen, Doping und sowas. Das ist ja auch ein vielfältiges Gebiet, in dem man sehr vielfältig auch arbeiten muss wahrscheinlich.
Ja, richtig. Also es ist so, dass natürlich die klassischen Themen eine Rolle spielen, Steuerhinterziehung, Korruption, aber sicherlich auch sportspezifische Risiken sind, wie das Thema Doping, sexueller Missbrauch in einer anderen Art und Weise vielleicht auch als in einem anderen Unternehmen, insbesondere weil ich halt diese Trainer-Athleten-Beziehung habe, insbesondere auch mit Minderjährigen. Und auch das Thema Spielmanipulation ist sicherlich ein Risiko, was ich so in der Wirtschaft nicht habe.
Ja. Also wenn ich jetzt als Sportverband mich mit dem Thema Compliance beschäftige, was gehört denn zu einem funktionierenden Compliance-Management-System für einen Sportverband? Oder wenn ich jetzt noch gar nichts habe, wo fange ich an? Das ist ja ein Riesenfeld.
Das ist eine gute Frage, weil es tatsächlich auch nach wie vor in einigen Verbänden oder in vielen Verbänden der Fall ist, auch in Spitzenverbänden. Also ich sage erstmal, und das ist kein großer Unterschied zum Unternehmen, ich muss erstmal eine Risikoanalyse machen, gucken, was habe ich überhaupt. Das ist häufig nicht viel. Ein wichtiger Punkt ist erstmal, dass es einen Verantwortlichen gibt, der das in die Hand nimmt. Und der aber auch über die entsprechende Expertise verfügt, ja, und schaut, okay, welche Risiken habe ich? Nämlich, ich sag mal, je nach Sportart habe ich eine andere Schwerpunktsetzung, ja. Die eine Sportart ist anfälliger für Doping, die andere ist anfälliger für Spielmanipulation. Und ich sag mal, da, wo sehr viel Geld eine Rolle spielt, ist natürlich das ganze Thema Korruption auch im Fokus. Was auch wichtig ist, ist, dass die Strukturen innerhalb des Verbandes stimmen. Wir haben ganz häufig noch so, und das ist aus der Historie heraus gewachsen, dass wir kein klassisches Aufsichtsorgan haben. Das heißt, beispielsweise ist Mitglieder des Vorstandes sind gleichzeitig Mitglieder auch des Präsidiums. Und ich habe kein Gremium mehr darüber, ja. Was dazu führt, dass selbst wenn ich etwas einführe, dass ich gar keinen habe, der es kontrolliert. Das heißt, im ersten Schritt empfehle ich immer, meinen Verantwortlichen zu benennen, die Strukturen so aufzusetzen, dass ich ein operatives Organ habe und ein Aufsichtsorgan. Und von dort aus im Prinzip eine klassische Risikoanalyse machen und dann Compliance-Management-System aufsetze, was aber auch den finanziellen Ressourcen gerecht wird. Weil das ist ja auch ein Punkt, ja. Ich kann auf dem Papier viel aufschreiben, wenn ich aber schon von Anfang an weiß, dass ich das gar nicht umsetzen kann, macht das auch keinen Sinn. Mhm. Und dann habe ich den Ansatz, lieber ein bisschen weniger und richtig, als von Anfang an zu viel wollen. Man kann es gar nicht umsetzen.
Ja, man kann es ja auch Schritt für Schritt machen. Wie ist das dann mit Budgets zum Beispiel? Also können Sportverbände und Organisationen dafür auch Budgets bereitstellen? Die haben ja wahrscheinlich meistens im Kopf, ja, muss irgendwie meine Jugendlichen Lehrgänge bezahlen oder was auch immer. Ist da denn da Bereitschaft da sozusagen zu sagen, man muss da auch investieren in den Bereich?
Also in der Vergangenheit war die Bereitschaft nicht so groß. Inzwischen ist es so, dass einige Förderungen auch davon abhängen, dass man sich compliant verhält. Also es gibt da auch konkrete Fragebögen, wo Compliance eine Rolle spielt. Und jetzt ganz aktuell mit dem Sportfördergesetz ist letztlich auch eine gesetzliche Verankerung da, die eine Förderung auch daran orientiert, ob man ein Compliance-Management-System implementiert hat. Das ist dort sicherlich noch nicht ganz konkret geregelt, ja, aber es gibt schon Paragraphen, wo das auch eine Rolle spielt. Und aus meiner Sicht wird das auch eine Zukunft sein, ne, dass mehr und mehr die Förderung davon abhängt und auch Sponsoring davon abhängen wird, ob ich ein funktionierendes Compliance-Management-System habe. Ja, weil die Unternehmen wiederum eigene Compliance-Vorgaben haben, die auch teilweise beinhalten, dass sie nur sponsern dürfen, wenn die Vorgaben eingehalten sind. Ja, das heißt, dieses, ich habe jetzt das eine Budget für Compliance, ist, glaube ich, in den wenigsten Verbänden, aber das Bewusstsein ist schon gestärkt, Und indirekt spielt es immer eine größere Rolle.
Das heißt, es gibt mittlerweile auch ein wirtschaftliches Interesse, das zu machen.
Ja, definitiv.
Ja. Ich meine, klar, wenn was passiert ist, dann wissen wir alle, geht es relativ schnell, dass da entsprechende Kapazitäten geschaffen werden, aber jetzt auch präventiv, wenn sozusagen kein Sachverhalt aufgetreten ist oder bekannt.
Also ich empfehle inzwischen auch, ich sag mal für den Fall, wenn was passiert ist, entsprechende D&Os und auch Strafrechtsschutzversicherungen abzuschließen, weil das Thema einfach immer mehr in Fokus gerät. Wenn ich kein funktionierendes Compliance-Management-System habe oder selbst wenn ich eins habe, dass ich trotzdem in den Fokus gelange und strafrechtlich oder zivilrechtlich zur Verantwortung gezogen werde.
Ja, das ist ein super Stichwort. Du hast ja vorhin gesagt, dass Verbände oft mehrstufig aufgebaut sind. Der Ortsverein ist quasi die unterste Stelle. Dann geht es zum Landesverband, zum Bundesverband, internationalen Dachverband. Also es ist mehrstufig, jeweils eigene Rechtspersönlichkeiten. Die Vorstände sind in der Regel ehrenamtlich tätig. Vielleicht gibt es auch ein paar Angestellte, aber das ist ja die Grundstruktur. Die Frage ist ja, was passiert denn, wenn was schiefläuft? Also auch, wie ist strafrechtliche Verantwortung dann zu allokieren in diesem Kontext?
Also auch da ist eine große Veränderung spürbar. In der Vergangenheit war es häufig so, dass, ich sag mal, die betroffene Person zur Verantwortung gezogen wurde, der Trainer oder der Athlet, der gedopt hat. Inzwischen hat sich da auch das Bewusstsein verändert. Also wir sehen mehr und mehr, auch ich persönlich jetzt in der Verteidigung, dass nicht nur der Trainer, sondern auch die Funktionäre zur Verantwortung gezogen werden, und zwar sowohl zivilrechtlich als auch strafrechtlich. Es gibt aktuelle Fälle, wo beispielsweise einem Trainer Körperverletzungsdelikte vorgeworfen werden und neben dem Trainer Funktionäre aus dem Verband selbst, dem Landesverband, aber auch aus dem Spitzenverband zur Verantwortung gezogen werden. Und das ist schon nochmal eine ganz neue Entwicklung.
Das ist schon krass, ne? Also das geht schon relativ weit.
Ja, also in dem konkreten Fall ist es tatsächlich so, und das ist auch die Besonderheit, dass es um einen Trainer geht, der beim Landesverband angestellt ist. Es geht aber um einen Bundesstützpunkt. Und obwohl arbeitsrechtlich der Bundesverband gar keine Durchgriffsmöglichkeit hat auf den Trainer, der beim Landesverband angestellt ist, sind Funktionäre aus dem Bundesverband beschuldigt in einem Strafverfahren. Ja, und das ist schon eine Entwicklung, die natürlich auch in den Verbänden zum Umdenken führt. Und zum höheren Risikobewusstsein.
Ja. Wie ist es denn mit den rechtlichen Maßstäben, gerade bei Vorständen in Sportorganisationen? Gelten denn da ähnliche oder gleiche Maßstäbe wie jetzt bei Organen von wirtschaftlich tätigen Unternehmen wie GmbHs zum Beispiel?
Also erstmal ist es so, dass der Verein unmittelbar haftet nach 31 BGB nach außen und im Innenverhältnis natürlich auch den Vorstand in Anspruch nehmen kann. Da muss man dann unterscheiden, ob ich einen ehrenamtlichen Vorstand habe oder nicht. Denn nach 31a BGB gibt es eine Haftungsprivilegierung für den ehrenamtlichen Vorstand, wonach er nur nach Vorsatz und grober Fahrlässigkeit haftet. Ja, das muss man zivilrechtlich sehen. Strafrechtlich kommt eine Strafbarkeit wegen Unterlassen oder auch Beihilfe in Betracht, ne, jetzt in der Konstellation, die ich eben erwähnt habe. Im Fall des Unterlassens brauche ich aber eine sogenannte Garantenstellung. Ja, das heißt, eine besondere Pflicht, die mir auferlegt wird. Das kann insbesondere zum Beispiel bei Minderjährigen relevant sein. Aber die Hürden sind schon nochmal höher. Ja, man muss aber sagen, umso professioneller ein Verein aufgestellt sind, umso höher sind auch die Anforderungen. Mhm. Ja, und so eher wird man auch in die Haftung genommen.
Das heißt, je mehr Geld im Spiel ist am Ende des Tages auch, desto ähnlicher wird es dem Wirtschaftsunternehmen.
Genau.
Vielleicht kommen wir mal zu einzelnen Themen. Doping ist ja eines der bekanntesten Themen bei Compliance im Sport, auch etwas, was jetzt schon seit Jahren auch die Gazetten beschäftigt. Wenn wir an Doping denken, denken natürlich die meisten zuerst an die Athletinnen und Athleten, die dopen, ja, die eine verbotene Substanz nehmen, was auch immer. Erstmal, wie ist da sozusagen die Grundsituation und welche anderen Akteure können auch von dem Thema betroffen sein, die auch vielleicht strafrechtlich ins Visier geraten können? Du hast gerade schon erwähnt, da gibt es auch Themen möglicherweise auf Verbandsebene.
Genau, richtig. Also natürlich kommt der Athlet als Täter in Betracht, aber auch die Funktionäre, also der Vorstand oder natürlich auch das Präsidium, wenn ich positive Kenntnis habe, dass gedopt wird und das dulde oder sogar förder, was ja auch immer wieder vorkommt. Aber es können natürlich auch die Ärzte, die Hersteller als Täter in Betracht kommen, ja, wenn bestimmte Voraussetzungen vorliegen.
Das heißt, wenn ich wegschaue, als Verband zum Beispiel, dann über welche potenziellen Phänomene reden wir da, Beihilfe?
Genau, also eigentlich das Gleiche, was ich gerade erwähnt habe. Also insbesondere denke ich mal Beihilfe. Bei Minderjährigen würde ich auch sagen, kommt da auch ein Unterlassen in Betracht und auch eine Garantenstellung. Ja, wenn ich sehenden Auges zugucke, dass Minderjährige sozusagen unter meiner Obhut dopen.
Jetzt gibt es ja eine spezielle Organisation, die sich um Doping kümmert, die NADA, ja, die Nationale Anti-Doping-Agentur. Wahrscheinlich auch die internationale Entsprechung gibt es auch noch. Das ist ja in Deutschland mehr oder weniger das zentrale Organ zur Dopingprävention. Wie läuft es aus deiner Sicht? Also ist es aus deiner Sicht effektiv, was die NADA da macht? Oder gibt es da noch Herausforderungen oder Schwächen, die quasi trotzdem Doping begünstigen oder jedenfalls nicht unmöglich machen?
Also ich sehe es in erster Linie als Kontrollorgan.
Mhm.
Das heißt, es begünstigt Doping sicherlich nicht. Es verhindert Doping aber auch nicht.
Mhm.
Ja. Ich glaube, dass die NADA mit unglaublich vielen Fällen befasst ist, was dazu führt, dass oft die Verfahren sehr, sehr lange dauern und auch nicht immer effektiv geführt werden, was natürlich auch zum erheblichen Nachteil für Athleten führen kann. Weil, ich sage mal, das weiß man auch im Leistungssport, so eine Sportlerkarriere im Peaks vielleicht 10 Jahre, vielleicht in manchen Sportarten ein bisschen mehr. Und wenn dann 4 Jahre mit irgendwelchen Dopingverfahren irgendwo man mit sich beschäftigt, die am Ende zu nichts führen, ist das natürlich auch nicht im Sinne des Erfinders. Trotzdem spielt die NADA natürlich eine extrem wichtige Rolle. Man muss sagen, jetzt im Compliance-Management-Systemen spielt das natürlich auch eine Rolle, aber es ist natürlich auch ein Punkt, der in gewisser Weise ausgelagert hat. Ja? Das heißt, da ist es eher so, dass man schauen muss, wie implementiere ich das? Wie gebe ich das weiter, was die NADA vorgibt? Das findet zum einen darin statt, dass ich das in der Satzung habe und zum Beispiel in Arbeitsverträgen sich die Athleten oder auch die Mitarbeiter verpflichten, dass sie danach handeln. Und ich muss natürlich auch schauen, dass ich das entsprechende Know-how zum Beispiel in Schulungen entsprechend vermittle. Ja?
Mhm.
Bei Wettbewerben kann das auch eine Rolle spielen. Zum Beispiel Athleten teilnehmen, wo ich nicht weiß, haben die selber so einen Vertrag unterschrieben, kann ich die dann bei konkreten Wettbewerben auch über eine Teilnahme und eine entsprechende Verpflichtung dazu verpflichten, das im Rahmen des Wettbewerbs dann einzuhalten.
Ja. Ja gut, das kann ich mir herausfordernd vorstellen. Auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich bei den Athleten auch auf dem Schirm, dass man dieses Thema einfach hat.
Genau, es ist auf dem Schirm. Also es ist ja auch so, da gibt es auch große Unterschiede, wann wie Kontrollen stattfinden. Also ich weiß, dass bei internationalen Wettbewerben halt auch diese unangekündigten Kontrollen stattfinden. Bei nationalen sind die meistens eher angekündigt, was natürlich auch dazu führt, dass es inzwischen genug Möglichkeiten gibt, letztlich diese Vorgaben auch zu umgehen, wenn man es dann will, ja. Und es gibt ständig neue Entwicklungen, ja. Wir haben inzwischen Gendoping und Blutdoping und auch Dinge, die gar nicht mehr so feststellbar sind. Da ist eine ständige Weiterentwicklung. Und ich glaube, je nach Sportart ist das auch immer so ein bisschen Wettlaufen gegenseitiger. Ist so mein Eindruck. Da muss man aber auch ganz klar sagen, dass es einfach Sportarten gibt, die sicherlich anfälliger sind für Doping als andere, ja. Also bei den klassischen Mannschaftsballsportarten sieht man das weniger als bei Ausdauersportarten, wie zum Beispiel im Radsport.
Ja, macht ja auch irgendwie Sinn.
Genau.
Und auf den ersten Blick, ne? Nochmal was anderes, du hattest vorhin das Thema Minderjährige angesprochen, das finde ich auch spannend. Also welche Herausforderungen gibt es denn da im Compliance-Bereich, im Umgang mit Minderjährigen?
Ja, also grundsätzlich ist bei Minderjährigen natürlich die Herausforderung, wie ich die besonders schütze, ja. Das setzt natürlich an bei den Trainern, also die am unmittelbarsten an den Minderjährigen dran sind. Und meine Empfehlung ist immer, dass nicht nur die Trainer geschult werden, sondern dass auch die Minderjährigen geschult werden, wenn man das als Schulung bezeichnen kann, aber sensibilisiert werden, ja. Wie sie sich vielleicht auch, wie sie aufmerksam machen können auf bestimmte Dinge, ne? Dass sie den Mut haben, dass sie eine Stelle haben, die zur Verfügung steht, wenn sie ein Thema haben. Bei der Schulung von Trainern, wir sehen immer nur, dass der Trainer, der möglicherweise selbst sich nicht richtig verhält. Der Fokus sollte aber auch daraus sein, dass der Trainer erkennt, wenn vielleicht zu Hause was nicht richtig läuft. Weil, ich sag mal, neben der Schule ist der Sport eigentlich die Institution, die am nächsten an den Kindern auch dran ist.
Ja.
Das heißt, diese Trainerausbildung geht auch viel mehr dahin, dass man aussieht, okay, das ist eine Verletzung, die kommt durch einen Sturz und das ist eine Verletzung, die ist atypisch und da bin ich vielleicht derjenige, der mal melden muss, ja. Das heißt, man geht auch weg von diesem, okay, der Trainer misshandelt ein Kind sexuell, sondern man muss das, glaube ich, weitersehen, ja. Und diesen Schutz muss man sehen und dem muss man gerecht werden.
Quasi auch als jemand, der die Gefahr erkennen kann, wenn in einem anderen Umfeld was passiert, dass man da auch sensibilisiert und auch Meldemöglichkeiten schafft im Zweifel.
Genau.
Ja, okay, das ist natürlich spannend, was es da für Entwicklungen gibt. Was glaubst du denn, wie sich das Thema Compliance und Sport in Zukunft weiterentwickelt?
Aus meiner Sicht würde es an Bedeutung gewinnen, ja, was ja auch zum Beispiel das Sportfördergesetz zeigt, ne, aber auch die mediale Berichterstattung. Und meine Empfehlung ist für die Sportverbände, sich jetzt mehr und mehr mit der Thematik zu beschäftigen und jetzt mal langsam anzufangen, damit man halt letztlich den Zug nicht ganz verpasst.
Also rechtzeitig aufspringen sozusagen.
Ja.
Ja, das war ja ein ganz schöner Parforce-Ritt durch die Sportcompliance. Haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen?
Also ich glaube, für heute haben wir eigentlich die wichtigsten Themen alle mal angesprochen. Man könnte zu jedem einzelnen Thema noch ganz, ganz viel erzählen. Aber das können wir dann vielleicht beim nächsten Mal machen. Vielleicht ist bis dahin ja dann auch das Gesetz in Kraft getreten.
Genau, es ist ja schon mal gut, dass wir schon mal eine Verabredung für den zweiten Podcast haben. Für heute ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Hat großen Spaß gemacht.
Vielen Dank, mir auch.
Und wenn Sie Fragen an Frau Dierlam haben, wir verlinken die Kontaktdetails in den Shownotes. Da können Sie sich direkt an Sie wenden, wenn Sie Fragen zu dem Thema haben. Fragen uns, wie immer gerne, unter info@rosinus-on-r.com. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.
Der Podcast stellt lediglich einen allgemeinen Überblick über rechtliche Themen dar und ersetzt selbstverständlich keine Rechtsberatung zu konkreten Fragestellungen im Einzelfall. Bei Fragen wenden Sie sich an Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte Ihres Vertrauens, natürlich auch gerne an uns. www.rosinus-on-r.com oder unter www.rosinus-partner.com.